Vielen Dank an das Lobpreisteam für diese wunderbare Zeit des Lobpreises, die wir miteinander haben durften. Und es ist schön, dass wir auch schon erleben konnten, dass Gott tatsächlich zu uns spricht, dass Gottes Stimme da ist in dieser Zeit der Anbetung und des Lobpreises. Und ich merke immer wieder, ich brauche so einen kleinen Moment, so eine kleine logische Sekunde, um das auch zuzulassen, dass das für mich gilt, was ich dann gerade gehört habe. Dass das eine Zusage Gottes ist, die tatsächlich ganz konkret für mein Leben gilt, das ich gerade lebe. Wir haben gemeinsam jetzt eine spannende Zeit vor uns, heute und in den nächsten Wochen, in diesem Monat November. Wir wollen über dieses Thema reden, Gottes Stimme hören. Und ich hoffe, dass daraus ein geistlicher Prozess wird, nicht etwas, was einmal sonntags hier oder viermal einzeln sonntags in Gottesdiensten passiert, sondern dass wir uns gemeinsam auf eine Reise begeben, in diesen 4 Wochen uns nochmal neu auf das Reden Gottes einzulassen. Ich weiß, dass viele von euch damit schon Erfahrungen haben, dass viele von euch dieses Thema ja nicht zum ersten Mal hören. Vielleicht sind auch Leute da, die sich zum ersten Mal auf diese Reise machen oder noch davor stehen, den ersten Schritt zu tun. Vielleicht gibt es Leute, die das jetzt hören, für die dieser Gedanke seltsam ist, Gottes Stimme hören. Was bedeutet das? Ist das noch normal? Muss man da nicht zum Arzt gehen, wenn man eine Stimme hört, die nicht die eigene ist? Wie können ganz normale Leute sowas sagen? Ich hoffe, dass das vielleicht im Lauf dieser 4 Wochen klar wird, wie das gemeint ist und was das bedeutet und warum das so wichtig ist, tatsächlich mit dieser Stimme Gottes unterwegs zu sein. Ich weiß, dass aber auch viele da sind, die es schon sehr oft gehört haben, die schon oft darüber nachdenken. Und im geistlichen Leben ist es ja häufig so, dass man mit solchen Themen eine Weile unterwegs ist, auch ringt, kämpft darum, Gottes Stimme mehr zu hören. Und irgendwann legt man sowas auch nochmal wieder zur Seite. Man gibt sich mit so einem gewissen Level zufrieden, weil man das vielleicht auch nicht durchhalten kann, immer weiter daran zu arbeiten. Und das gehört vielleicht auch zu unserem Leben dazu. Und insofern sind diese 4 Wochen vielleicht aber auch eine ganz besondere Chance, jetzt nochmal einen neuen Schritt zu tun und zu sagen, ich lasse mich in so einer Zeit darauf ein, Gottes Stimme zu hören. Eine der bewegendsten Geschichten für mich zu diesem Thema, wir können ja in diesen 4 Wochen gar nicht alle Geschichten aufzählen, die eine Rolle spielen, aber eine, die mich immer besonders angesprochen hat, steht irgendwo ganz versteckt im Alten Testament in den Propheten, ganz am Ende schon dieser traurigen Geschichte, die das Volk Israel dann ja auch am Schluss hatte, bis hin zur Deportation, zur Vertreibung, zur Niederlage gegenüber ihren Feinden. Und da kommen die Leute noch einmal zum Propheten und sagen, wir sehen, dass wir in einer ganz schwierigen Lage sind und wir möchten jetzt wirklich auf Gottes Stimme hören bei der Entscheidung, die jetzt ansteht. Und der Prophet sagt, überlegt euch das. Wollt ihr das wirklich? Und sie sagen, ja, wir wollen das wirklich. Und dann braucht dieser Prophet eine lange Zeit, um Gottes Stimme wirklich zu hören. Es ist ja sein Beruf, Gottes Stimme zu hören. Die Propheten haben Bücher gefüllt mit Gottes Stimmen. Aber in dieser Situation braucht er lange Zeit. Und erst nach längerer Zeit kommt er wieder. Und dann passiert das, was man natürlich voraussehen konnte. Er gibt ihnen eine Empfehlung. Er sagt ihnen das Wort Gottes und sie entscheiden sich anders. Ich habe das hier deswegen an den Anfang gestellt, weil ich glaube, wir haben jetzt auch so eine Zeit vor uns. Ich bin nicht dieser Prophet, der Michael ist nicht dieser Prophet. Das Neue Testament gibt uns eine andere Sicht davon, dass jeder Einzelne in der Lage ist, durch den Heiligen Geist Gottes Stimme zu hören. Aber das kann sein, dass das nicht heute der Fall ist oder heute nur in einem ersten Schritt. Und die Frage ist, ob wir uns gemeinsam mal auf den Weg machen wollen, in diesen 4 Wochen zu sagen, jo, wir wollen nochmal neu Gottes Stimme hören, für unser Leben, für unsere Umgebung, auch für diese Gemeinde. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann sollte schon jetzt unser Herz klopfen, mit dieser Frage, wenn Gottes Stimme mich erreicht, bin ich dann bereit, diesen Schritt auch zu tun? Bin ich dann bereit, auch auf diese Stimme tatsächlich zu hören? Denn Gottes Stimme kommt immer auf uns zu, als eine Stimme, die uns die Entscheidung am Ende lässt. Am Ende sind wir diejenigen, die uns entscheiden müssen, auf diese Stimme zu hören oder nicht. Aber diese Stimme ist in der Lage, unser Leben zum Positiven zu verändern, uns eine ganz neue Perspektive zu geben. Und deswegen bin ich so gespannt auf diese 4 Wochen. Wir machen heute den Anfang gemeinsam in dieser Besetzung. Nächste Woche komme ich nochmal wieder. Und dann komme ich auch wieder, darf aber dann zuhören, glücklicherweise. Dann wird Benjamin Blasius zu uns kommen als Gast und am Schluss Bernd Scheven. Und ich vertraue darauf, dass das eine Zeit wird, in der wir uns auf dieses Thema nochmal neu einlassen können. Hier in den Gottesdiensten und auch in der Zeit, die dann danach kommt. Ich habe einiges nochmal gelesen in der Vorbereitung auf diese Zeit und will euch diese Bücher, die ich besonders gelesen habe, auch nennen. Erstens, weil ich sie für empfehlenswert halte. Zweitens auch, weil ich gerne meine Quellen angeben möchte. Das Neue Testament fordert ja zu diesem Prinzip auf, dass man Dinge weitergibt und dass der es hört, derjenige, der es gehört hat, es wieder auch anderen vertrauenswürdigen Leuten, wie das Neue Testament sagt, weitergibt, die dann auch in der Lage sind, das nochmal weiterzureichen. Und irgendwo stehen wir alle in dieser Kette. Ich nenne euch deswegen auch diese Bücher von Bill Heibels, Gottes leise Stimme hören, ein sehr gutes Buch, das deutlich macht, wie Gottes Stimme in unserem alltäglichen Leben hörbar werden kann in unserem Inneren. Jack Deere, überrascht von der Stimme Gottes, ein Buch, das voll ist, gerade vom außergewöhnlichen und übernatürlichen Wirken Gottes, von der Art, wie Gott auch heute noch auf wunderbare Weise Menschen mit seiner Stimme erreicht. Und dann möchte ich noch 2 Bücher nennen von John Ortberg. Das Leben, nach dem du dich sehnst, ist schon ein älteres Buch, das sicher manche auch von euch kennen. Ein wunderbares Buch über geistliche Übungen, die unser Leben mit Gott vertiefen können. Und da spielt dieses Thema auf Gott hören natürlich eine besondere Rolle. Und er hat auch zusammen mit einer anderen Autorin einen Kurs entwickelt, Abenteuer Alltag, den manche von euch vielleicht auch kennen. Und in dem spielt auch diese Frage eine Rolle, wie verwirkliche ich das Leben Gottes in meinem ganz alltäglichen Leben, vom Aufstehen angefangen bis zu dem Moment, wo ich mich wieder hinlege. So viel zu meinen Quellen und jetzt möchte ich in 3 größeren Schritten mit euch durch diesen ersten Sonntag gehen und uns einladen, auf dieses Thema nochmal neu zu entdecken, Gottes Stimme hören. Und das Erste, was natürlich wirklich hier uns nochmal neu berühren sollte und erwischen sollte, ist die Tatsache, dass Gott tatsächlich ein Gott ist, der mit uns redet. Keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit, auch im weltweiten interreligiösen Vergleich, ein Gott, der mit mir redet. Und ich möchte euch dieses zentrale Wort aus Apostelgeschichte 2 am Anfang nochmal vorlesen, weil es deutlich macht, was das gerade auch in der Zeit des Neuen Testamentes, in der Zeit der Gemeinde bedeutet. Als der Heilige Geist auf die Erde gekommen war, als an Pfingsten die Gemeinde in neuen Sprachen redete, da steht Petrus auf, zusammen mit den anderen Aposteln, und erklärt, was da passiert. Und da zitiert er dieses wichtige Wort aus dem Propheten Joel, der das schon vorausgesagt hat und der gesagt hat, ich lese das jetzt aus Apostelgeschichte 2, Vers 17, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Was für eine gigantische Zeit, in der wir leben, die Zeit der Gemeinde, in der auf jedem Einzelnen der Geist Gottes ruht und Gottes Geist zu jedem Einzelnen spricht und uns befähigt, auch von dem, was Gott uns gesagt hat, weiterzugeben. Was für eine Riesenchance ist das? Das ist im Neuen Testament so deutlich und kommt an jeden Einzelnen heran, wie das im Alten Testament noch nicht deutlich werden konnte. Aber auch dort ist dieser Gedanke schon da. Und weil ich euch hier so ein schönes Pferdebild auf die Folie gemacht habe, lese ich euch auch den dazugehörigen Bibelvers vor, damit ihr denkt, ich hätte das einfach nur zufällig ausgewählt. Diese großen Pferdeohren. Im Psalm 32 steht in Vers 7, du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und jetzt kommt die Antwort Gottes. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Gott möchte unser Leben begleiten. Gott möchte auf unser Leben blicken und uns an seiner Hand führen. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Was für ein gigantisches Versprechen. Es ist erstaunlich, dass manchmal die Kommunikation zwischen Mensch und Tier dafür vielleicht ein besonders gutes Bild zu sein scheint. Jedenfalls hat ja auch Jesus dieses Bild aufgegriffen in Johannes 10, als er dieses wichtige Wort gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und das ist das ganze Geheimnis des christlichen Lebens, diese Stimme zu entdecken, sie zu unterscheiden von anderen Stimmen in meinem Innern und auf sie zu hören. John Ortberg sagt, auf Gott hören, das heißt eigentlich nichts anderes, als hören auch sonst bedeutet. Wenn jemand zu mir spricht, jetzt spreche ich zu euch, ihr hört meine Stimme hörbar, aber vor allen Dingen löst das in eurem Innern bestimmte Gedanken und Gefühle aus. Und die hättet ihr nicht, wenn ich das jetzt nicht gerade so zu euch sagen würde. Und Gott kann auch mit hörbarer Stimme sprechen. Ja, davon haben wir viele Beispiele in der Bibel und bis heute erleben Menschen das. Aber entscheidend bleibt trotzdem das, was im Inneren eines Menschen daraus entsteht. Im Neuen Testament gibt es Geschichten in der Zeit von Jesus, wo Gott mit hörbarer Stimme vom Himmel ruft. Dies ist mein geliebter Sohn. Er sagt allen ganz klar, wer Jesus ist. Und dann merkt man, die Leute, die das gehört haben, reagieren ganz unterschiedlich darauf. Bis dahin, dass einige sagen, da hat was gedonnert. Obwohl das hörbar war, ist in ihrem Inneren nichts passiert. Die Frage ist, was passiert in meinem Innern? Und kann ich das, was dann in meinem Innern passiert, unterscheiden von anderen Stimmen, von meinen anderen Gedanken und von dem vielen anderen, was ich höre? Meine Schafe hören meine Stimme. Jesus ist der Meinung, dass das geht. Und die Basis dafür ist eine Beziehung, die man zu Jesus hat. In Hebräer 11, Vers 6 steht, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Gott wartet auf Menschen, die danach suchen. Und Gott ist bereit, dieses Suchen zu belohnen. Und davon ausgehend möchte ich jetzt eine biblische Geschichte ausführlich mit euch lesen aus 1. Samuel 3, weil diese Geschichte vielleicht wie kaum eine andere in der Bibel gerade dieses Thema in den Mittelpunkt stellt, Gottes Stimme hören. Es ist die sehr bekannte Geschichte, in der der Prophet Samuel zum ersten Mal in seinem Leben, er war wahrscheinlich ein junger Mann, Teenager, manche glauben, dass er ein Kind war, weiß man nicht genau, aber noch ziemlich jung. Und er hört in dieser Geschichte zum ersten Mal auf die Stimme Gottes. Und ich lese euch das vor und ihr dürft gern mitlesen, wenn ihr möchtet. 1. Samuel, Kapitel 3, ab Vers 1. Samuel ist in dieser Geschichte so eine Art Patensohn, ein ausgeliehenes Kind an den Priester Eli. Er dient am Heiligtum, so wie das damals war. Das war noch nicht in Jerusalem. Und er nimmt da so eine Funktion des Helfers ein und ist aber ganz dicht an diesem Heiligtum dran. Der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Visionen gab es nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr gut sehen konnte. und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel, und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal, Samuel, und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen, und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. Und dann wird das ausgeführt, was Gott Samuel hier zu offenbaren hat. Und dann heißt es in Vers 15, und Samuel lag bis zum Morgen, nachdem Gott aufgehört hatte, mit ihm zu reden. Da machte er die Türen des Hauses des Herrn auf. Und Samuel fürchtete sich, Eli die Erscheinung mitzuteilen. Da rief Eli Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, hier bin ich. Und er fragte, was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir ja nichts. So tue dir Gott und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er gesagt hat. Da teilte ihm Samuel alle die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von dann bis Beersheba erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Das ist, wenn man so will, die Berufungsgeschichte eines Propheten, eines wichtigen Mannes für das Volk Israel. Bill Heibels behandelt in seinem Buch auch diese Geschichte und sagt, dass sie für ihn auch in seiner Biografie bedeutsam war, weil er sie zuerst natürlich schon in der Sonntagsschule als kleiner Junge gehört hat. Und er schreibt, dass er damals seiner Sonntagsschullehrerin die Frage gestellt hat, oder vielleicht war es auch seine Lehrerin in der Schule, kann das auch heute noch passieren, dass Gott zu kleinen Jungen redet? Und sie hat ihm natürlich gesagt, ja. Und obwohl das schon so vielen Leuten gesagt worden ist, war das für Bill Heibels ganz, ganz wichtig, dieses Vertrauen zu haben, das kann auch heute passieren, das kann auch mir passieren. Und ich glaube, dass das richtig ist, dass bis heute Gott zu Menschen spricht und sie beruft. Mich hat besonders bewegt eine Geschichte hier aus Solingen-Ohlix von Andreas Wilzer, der das mal auf einer Konferenz erzählt hat und auch an vielen anderen Stellen, wie diese Geschichte losging, in Ohlix die Kinderkirche aufzubauen. Und dass da ein ganz konkretes Reden Gottes da gewesen ist. Das ist nicht einfach so passiert. Da ist jemandem, für den das nicht typisch war, für den das ungewöhnlich war, genau diese Aufgabe gezeigt worden, durch das Reden Gottes. Und ich habe das schon vor vielen Jahren gehört, das läuft ja schon ein paar Jahre. Ich bin aber immer wieder aufs Neue beeindruckt, wie dieses Reden Gottes sich bestätigt hat. Und Gott möchte bis heute zu uns reden und uns zeigen, was unsere Berufung und was unser Auftrag ist, so wie das hier bei Samuel passiert ist. Und es ist eine wunderbare Geschichte, auch eine genial erzählte Geschichte, weil sie mit diesem Thema spielt, wie unterscheide ich Gottes Stimme von anderen Stimmen. Das wird ja hier durch die Art, wie das erzählt wird, ganz deutlich herausgearbeitet, weil sie auch diese Steigerung beinhaltet. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Am Anfang heißt es, Gott redete, Gott rief Samuel, und er läuft dann immer zu Eli, weil er denkt, dass Eli ihn gerufen hat. Und dann beim nächsten Mal heißt es, Gott rief Samuel. Und als Samuel so weit ist, Gottes Stimme zu hören, da heißt es: Samuel, Samuel. Gottes Reden kommt immer näher, immer drängender und immer deutlicher auf Samuel zu. Und man kann jetzt viel darüber sagen, was hat das, dieses Reden Gottes hier möglich und wichtig gemacht. Ich will diese Geschichte jetzt mal so als Hintergrund stehen lassen und nur zwei Themen herausgreifen, die hier auch für Samuel eine Rolle gespielt haben und die wir vielleicht von Samuel dann auch gemeinsam lernen können. Das eine ist die Frage, wie finde ich überhaupt Zugang zu Gott? Dass Gott zu Samuel reden konnte, das hing damit zusammen, dass Samuel so nahe bei Gott war. Der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. So fängt dieses Kapitel an. Samuel steht in einer ganz engen Beziehung zu Gott. Räumlich, das wird ja hier deutlich gemacht, er schläft quasi direkt neben der Bundeslade. Das Licht Gottes ist angezündet, aber auch innerlich. Und das ist ganz sicher hier die Voraussetzung dafür gewesen, dass Gott zu Samuel reden konnte. Und die Frage ist, wie finde ich in diesen Zugang zu Gott, wie finde ich in diesen Zugang Gott zu Gott hinein? Und wir sind da manchmal auch ein bisschen einfallslos und denken, dass das nur auf eine einzige Weise möglich sein kann, die für alle Menschen gleich sein muss. Irgendwie auf den Knien vor dem Bett liegen und so lange beten, bis Gottes Stimme kommt. Das ist ein hervorragender Weg zu Gott. Ich will den nicht schlecht machen, aber ich weiß, dass es Menschen gibt und ich gehöre auch dazu, die auf so einem Weg auch schon mal Frustration erlebt haben, weil sie gemerkt haben, ich komme da nicht so weit, ich komme nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und Gott eröffnet uns viele Zugänge zu ihm. Und in diesem Kurs hier Abenteuer Alltag sind beispielhaft eine ganze Reihe von Zugängen mal so aufgezählt, wie Menschen in die Gegenwart und in die Nähe Gottes kommen. Und jeder kann sich fragen, was ist mein stärkster Zugang zu Gott? Die meisten Menschen würden vielleicht so bei ein oder zwei Zugängen sagen, ja, da spüre ich Gottes Nähe ganz besonders, wenn ich so unterwegs bin. Und für manche Leute ist das in der Tat so ein intellektueller Zugang über den Kopf, über das Nachdenken. Wenn das bei dir so ist, dann ist wahrscheinlich die Predigt für dich der wichtigste Teil im Gottesdienst. Du gehst in den Gottesdienst und wartest darauf, wann endlich dieses ganze Brimborium vorbei ist und die Predigt kommt, wo doch das Eigentliche erklärt wird. Ja? Die ganzen Lieder, das ist dann für dich nicht so wichtig. Du wartest vielleicht auf die Predigt. Und du, wenn du etwas über Gottes Wort liest, wenn du hörst, was kluge Menschen darüber gedacht haben, dann eröffnet dir das den Zugang zu Gott. Ganz hervorragender Zugang zu Gott. Man kann aber immer an diesem Zugang auch schon sagen, das hat große Stärken, aber jeder Zugang zu Gott hat auch seine kleinen Risiken. Das kann auch passieren, dass das alles im Kopf dann bleibt, was du da hörst. Und dass das vielleicht nicht immer so den Weg zu deinen Gefühlen, zu deinem Herzen und zu deinem Leben findest. Darauf muss man dann besonders achten. Es gibt andere Menschen, deren Zugang zu Gott ist ganz stark beziehungsorientiert. Das sind Menschen, die besonders dann in die Nähe Gottes kommen, wenn sie mit anderen zusammen sind. Im Hauskreis, in der Hausgruppe, in der Zweierschaft, auf einer Freizeit, wo man intensiv Zeit mit anderen Menschen verbringt, bis in die Nächte redet. Manche können das ja, ne? Ganze Nacht durchreden zu zweit. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber für viele Menschen ist das wichtig. Und wenn man das in der geistlichen Gemeinschaft tut, dann kann das Türen aufmachen in die Gegenwart Gottes. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, sagt Jesus, da bin ich in der Mitte. Das ist der beziehungsorientierte Zugang zu Gott. Und auch das hat so große Stärken, aber natürlich auch das ein oder andere Risiko. Denn wenn ich nur in der Beziehung die Gegenwart Gottes erlebe, dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn, wenn ich mal alleine bin oder wenn eine Beziehung auch, wie das ja manchmal bei Menschen ist, sich vielleicht nicht so gut entwickelt. Dienend. Gerade Menschen, denen das schwerfällt, einfach nur so durch Nachdenken oder durch Reden zu Gott zu finden und in die Gegenwart Gottes zu finden, erleben manchmal, dass dann, wenn sie sich um andere kümmern, wenn sie sich für andere Menschen einsetzen, dass ihnen dann Gottes Gegenwart ganz nahe ist. Und es ist so wichtig zu wissen, dass das kein schlechterer Zugang zu Gott ist als das andere, sondern eine ganz großartige Art, Gott nahe zu kommen, wenn man anderen dient, wenn man sich um Menschen kümmert. Ja, und ich glaube, es gibt viele, die sind auch anbetungsorientiert. Und ich bin besonders dankbar für diese Menschen, weil das auch Menschen sind, die dann, wenn sie auch die entsprechenden natürlichen Begabungen dazu haben, auch gerne hier vorne stehen und uns helfen in die Anbetung. Und viele Menschen wissen, dass man in die Gegenwart Gottes kommen kann, wenn man in der Anbetung steht. Und das haben wir heute Morgen auch schon erlebt. Und das gilt in der Gemeinde, aber das kann auch zu Hause gelten, auch in der Hausgruppe, auch wenn man ganz alleine ist. Manche Menschen kommen mit einer Anbetungs- oder Lobpreis-CD oder wenn sie selber singen, ganz anders in die Gegenwart Gottes. Und dann gibt es auch die ganz anderen, die Aktionsorientierten. Da geht es jetzt also nicht mehr nur in erster Linie darum, anderen zu dienen, sondern einfach was für Gott zu machen. Eine Aktion zu planen, eine Evangelisation zu planen, ein Gemeindehaus zu bauen. Und in dieser Tätigkeit für Gott kann man Gott auch nahe kommen. Und dann steht hier noch kontemplativ, ein etwas schwieriges Fremdwort. Aber damit ist gemeint, dass ich eine Zeit habe, in der ich einfach ganz persönlich und ganz ruhig mich der Gegenwart Gottes öffne, mit ihm im Gebet zu zweit alleine bin und in der Zeit Gottes Gegenwart entdecke. Und für viele Menschen ist es auch eine große Sache, rauszugehen, in die Natur, in der Schöpfung zu sein und da nochmal Gottes Wesen auf sich wirken zu lassen. Also das sind 7 Zugänge, vielleicht gibt es auch noch mehr: intellektuell, beziehungsorientiert, dienend, anbetungsorientiert, aktionsorientiert, kontemplativ, schöpfungsorientiert. In diesem Buch ist so ein richtiger kleiner Psychotest drin. Da kannst du also so ankreuzen, trifft auf mich besonders zu, trifft nicht auf mich zu, und am Ende erfährst du dann, was ist dein stärkster Zugang zu Gott, was ist vielleicht dein zweitstärkster Zugang. Das würde ich auch empfehlen, das mal zu machen. Das ist ja immer lustig, sich auch ein bisschen besser kennenzulernen und das nochmal so von außen an sich herantreten zu lassen. Ich glaube aber, dass viele von euch das auch schon wissen, was ihre besonderen und ihre stärksten Zugänge zu Gott sind. Bei mir ist das in der Tat das Aktionsorientierte und auch das Kopforientierte. Und vielleicht habt ihr auch Ideen, was das für euch ganz besonders bedeutet. Und die Empfehlung, die John Ortberg hier gibt, ist zu sagen, wenn du deine Zugänge zu Gott kennst, dann solltest du sie nutzen, du solltest sie ausbauen und stärken, mehr in dieser Richtung tun. Wenn du weißt, das Anbetungsorientierte ist mein Zugang, dann verankere es noch stärker in deinem Leben. Bau das aus, nutze deine Stärken, um den Zugang zu Gott zu finden. Und hab gleichzeitig im Kopf, dass irgendwo in einem vollständigen geistlichen Leben alle 7 Zugänge eine gewisse Rolle spielen sollten. Und dass man auch nochmal neu entdecken kann, welche Chance bieten die anderen Zugänge zu Gott mir. Ganz ohne Kontemplation, ganz ohne Zeiten des Gebets, alleine mit Gott, wird es immer eine Grenze geben im geistlichen Wachstum. Aber vielleicht kann man auch erleben, und das ist auch eine Erfahrung, die ich schon gemacht habe, wenn ich stark in meine Zugänge zu Gott investiere, in die, die mir leicht fallen, dann öffnen sich auch Türen in die anderen Zugänge mit Gott. Und vielleicht sind diese 4 Wochen nochmal so eine Zeit zu überlegen, was sind meine besonderen Zugänge zu Gott und was kann ich jetzt auch in diesen 4 Wochen tun, um das zu stärken. Egal, ob das beziehungsorientiert, anbetungsorientiert oder vielleicht mehr kopforientiert ist. Samuel lebte in einem Zugang zu Gott. Und schon bevor Gott zum ersten Mal so deutlich zu ihm gesprochen hatte, war er in dieser Gemeinschaft. Und ohne diese Gemeinschaft wird es mit dem Reden Gottes nichts werden. Ohne dieses Vertrauen, ohne diese Beziehung kann das nicht funktionieren. Und dann habe ich hier noch einen zweiten Gedanken für euch, den ich auch nochmal transportieren möchte. Was sind auch Missverständnisse, wenn wir darüber nachdenken, Gottes Stimme zu hören? Und das erste, das habe ich jetzt auch hier so wörtlich mal übernommen von John Ortberg, die Suche nach Insider-Informationen. Es gibt ja manchmal so Rateshows, wo man weiß, hinter dieser Tür sind 100 Euro, hinter dieser Tür sind 200 Euro und hinter dieser Tür ist der Hauptgewinn 10.000 Euro. So, und wer in so einer Show sitzt, der würde sich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihm vorher schon mal jemand gesagt hätte, Tür 1 ist für dich die richtige. Und manchmal gehen wir so mit dieser Frage nach Gottes Stimme oder nach dem Willen Gottes um. Jeder Mensch muss ja in seinem Leben mit Ungewissheit und Unsicherheiten kämpfen. Jeder Mensch muss sich manchmal für den Weg A oder B entscheiden und weiß nicht, was ist der erfolgversprechendere Weg. Und Gottes Stimme redet nicht in erster Linie zu uns, um uns da einen unvergleichlichen Startvorteil gegenüber allen anderen Menschen auf der Welt zu verschaffen. Du hast drei verschiedene Stellen, die du annehmen könntest, oder drei verschiedene Leute, die du einstellen könntest, je nachdem, in welcher Situation das ist. Alles wirkt ganz nett. Man weiß, was am Ende Erfolg versprechen wird. Das ist nicht ganz klar. Und wenn Gottes Wille nur für uns bedeutet, dass wir meinen, wir bekommen jetzt hier eine Insider-Information, die uns von diesem Problem grundsätzlich entlastet, dann kann es sein, dass wir auf dem Holzweg sind. Interessant ist ja hier, Samuel hört zum ersten Mal in seinem Leben die Stimme Gottes. Aber was er da hört, ist etwas völlig anderes als das, was er möglicherweise jetzt erwartet hätte. Es ist noch nicht mal eine richtige Berufung, die er hört. Es wird nicht mal zu ihm gesagt, Samuel, ich habe dich jetzt ausgewählt, du bist ein Prophet, ich werde immer mit dir sein. Haben ja andere Propheten durchaus bei ihrer Berufung so zu hören bekommen. Samuel bekommt sofort etwas zu hören, was nicht in erster Linie für ihn ist, was viel mehr für den alten Eli ist, was viel mehr mit der Situation des Volkes Gottes zu tun hat. Eine ganz schwierige Botschaft. Es ist auch nachher für ihn, wie wir gesehen haben, sehr schwierig, darüber zu reden. Es ist nicht in erster Linie das Reden Gottes, das jetzt seinem Leben den letzten Kick gibt. Es ist das, was für Gott wichtig ist. Und dazu können solche Dinge natürlich gehören. Und es ist gut, dass wir bei jeder Entscheidung auch nach Gottes Willen fragen, aber immer mit der Perspektive, dass ich hier in der Tat Gottes Willen verwirklichen soll und nicht in erster Linie unser Wunsch nach einem etwas einfacheren oder erfolgreichen Leben. Das Zweite, was ich hier aufgeschrieben habe, ist das Thema Stolz. Das kann ein großes Hindernis sein, wenn es darum geht, auf Gottes Stimme zu hören. Erstmal kann es in den Momenten, wo man meint, Gottes Stimme gehört zu haben, tatsächlich so sein, dass man darauf unendlich stolz ist. Und das blockiert sofort alles weitere Reden Gottes. Das Neue Testament und auch das Alte zeigt uns aber, wenn Gott reden will, dann kann er reden. Wenn Gott möchte, dass ein Mensch seine Stimme hört, dann kann er das tun. Das hat auf Seiten des Menschen im Zweifelsfall überhaupt keine Voraussetzungen. Bis hin zu der Geschichte, wo Gott durch den Esel spricht, zu dem Propheten Bileam. Aber auch in anderen Geschichten, als die Feinde von Jesus zusammensitzen im Hohen Rat und darüber reden, wie sie ihn nun zu Fall bringen, ganz kurz vor der Kreuzigung. Da ist es quasi so, dass der Himmel sich das ansieht und Gott sagt, ich gehe jetzt mal in dieser Besprechung auf Sendung. Und dann sagt der hohe Priester plötzlich etwas ganz Außergewöhnliches, nämlich, ihr werdet noch entdecken, wie wichtig es ist, dass hier ein Mann für das Volk stirbt. Und da sagt der Evangelist Johannes, das sagte er nicht von sich selbst, sondern weil er der hohe Priester war und weil Gott hier durch ihn gesprochen hat. Ein Mann, der anschließend Jesus ans Kreuz bringen würde. Aber wenn Gott auf Sendung gehen will durch diesen Mann, dann kann er das tun. Gottes Reden ist kein Privileg für uns, kein Zeichen besonderer Weisheit, sondern es ist immer sein gnädiges Reden. Und die Frage ist, wie ich das aufnehme. Stolz kann mich auf diese Weise hindern, aber Stolz ist natürlich auch eins der größten Hindernisse, wenn es darum geht, auf das zu hören, was Gott mir sagt und das auch umzusetzen. Ja, und Gottes Reden ist auch keine Entschuldigung für Passivität, für Entschlusslosigkeit, keine Entschuldigung dafür, dass ich mein Leben nicht im Griff habe, dass ich mich nicht um Dinge vernünftig kümmere, keine Entschuldigung dafür, die notwendigen Informationen einzuholen, die für eine Entscheidung einfach erforderlich sind. Das wären alles Missverständnisse, denn Gottes Reden möchte uns auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Ja, und vielleicht nehmen wir jetzt am Schluss dieser ersten Einheit und dieses Einstiegs in dieses Thema Gottes Stimme hören nochmal so einige Schritte auf, die uns ganz konkret helfen können, stärker auf Gottes Stimme zu hören. Und das Erste, was ich in all diesen Büchern in unterschiedlicher Weise gelesen habe, ist, dass das zunächst mal eine Frage ist, beständig danach zu fragen und beständig darauf zu hören. Es gibt kein gefährlicheres Gebet als das Gebet, jeden Tag zu sagen, Herr Jesus, ich möchte deine Stimme hören und wenn es heute etwas gibt, was du zu mir sagen willst, was ich für dich tun soll, dann bin ich dafür offen. Und es haben schon viele erlebt, dass sie so ein Gebet beten und sie beten es einen Tag lang. Na, abends fällt ihnen auf, dass gar nichts passiert, einen zweiten, einen dritten, aber die Stimme Gottes kommt und dann wird es spannend in meinem Leben. Es ist ein Thema des beständigen Gebets. Das Zweite, was alle sagen und was wir auch alle wissen, ist, da Gottes Stimme häufig leise ist, geht es darum, dass ich in meinem Leben den Geräuschpegel senke, wie Bill Heibels das sagt. Dass ich Zeiten in meinem Leben habe, wo das Tempo und wo die Lautstärke mal rauskommt und wo ich Zeit habe, auf Gottes Stimme zu hören. Und viele, die sich das schon mal vorgenommen haben, wissen, wie sehr man davor fliehen kann und wie viele gute Gründe man dann findet, warum man jetzt doch keine Zeit und keine Ruhe hat, warum man doch ablenkungsbereit ist. Und es sind ja Dinge erfunden worden, insbesondere diese mobilen Endgeräte, die uns ständig begleiten, die eigentlich dafür sorgen, dass es echte Zeiten der Ruhe und des Abstands in unserem Leben kaum noch geben kann. Und vielleicht ist das schon mal die erste Übung, zu sagen, ich habe eine Stunde oder eine halbe Stunde, in der ich einfach mal offline bin, vollständig und in der die andere Verbindung angehen kann. Ja, und ein Thema, das wir vielleicht noch mal viel ausführlicher besprechen werden in diesen 4 Wochen, ist die Tatsache, dass Gott am stärksten, am klarsten und am deutlichsten immer durch sein Wort zu uns reden wird. Und wer Gottes Reden mehr hören will, sollte mehr in der Bibel lesen. Mich hat noch mal beeindruckt in diesem Buch von Bill Heibels, dass er auch empfiehlt, Bibelverse auswendig zu lernen. Und er hat dann gleich auch im Anhang eine ganze Liste von Bibelversen, wo er sagt, also wenn du die schon mal auswendig lernst, wenn du die dir immer wieder ins Gedächtnis rufen kannst, dann wirst du erleben, dass Gott durch diese Verse auch zu dir spricht und sie dir im richtigen Moment in Erinnerung ruft. Deborah hat mir das auch noch mal gesagt in der Vorbereitungszeit, jetzt als wir darüber sprachen, am stärksten redet Gott ja durch uns, wenn wir in seinem Wort Tag für Tag lesen und uns von diesem Wort begleiten lassen. Ja, und dann steht hier noch so ein kleiner, mieser Punkt, der aber an dem in gewisser Hinsicht das ganze Thema hängt. Hören und gehorchen. Wer nicht auf das hört, was Gott sagt, indem er es auch tut, in dessen Leben wird die Stimme Gottes immer leiser werden. Hier ist das auch in einer ganz traurigen Weise in dieser Geschichte in 1. Samuel 3 präsent. Dieser Mann Eli, der alte Priester, ist wirklich geübt darin, die Stimme Gottes zu kennen und zu erkennen. Das ist auch in den vorangehenden Kapiteln schon deutlich geworden. Er kann einer kinderlosen Frau sagen, du wirst ein Kind bekommen, gehe hin in Frieden. Und dieses Wort kommt von Gott. Er ist auch derjenige, der diesem jungen Samuel sagen kann, Gott will mit dir reden, mach das folgendermaßen. Und er hat auch das richtige Wort für Samuel. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Ein Bekenntnis zum Gehorsam, zum Hören. Ein Bekenntnis dazu, dein Knecht, das auch zu tun, was Gott sagt. Aber in seinem eigenen Leben spielt das für Eli nicht mehr diese Rolle. Deswegen redet Gott hier auch nicht mit ihm, sondern mit seinem kleinen Tempeldiener Samuel. Weil er selbst nicht mehr die Kraft hat in seinem Leben, und nicht mehr die Entschlossenheit, das umzusetzen, was Gott von ihm will. Hier ging es darum, dass er seinen beiden Söhnen Einhalt gebieten musste, die den Tempeldienst auf eine korrupte und sehr böse Weise versahen, auf eine Weise, die Gott beleidigte und Menschen schadeten. Und Eli war das bewusst. Er wusste das, aber er hatte nicht die Kraft einzugreifen. Und als dieses Wort Gottes am Ende nochmal kommt, das haben wir ja gelesen, da sagt Eli, nachdem er alles gehört hat und er will alles hören, was Gott gesagt hat, Da sagt Eli, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Das ist das Ende der Kommunikation. Wenn man nicht mehr die Konsequenzen zieht, die das für das eigene Leben hat. Und manchmal ist das die Frage, die auch ganz am Anfang stehen muss. Was sagt Gott eigentlich schon zu mir? Was hat Gott schon zu mir gesagt, was ich in meinem Leben umsetzen muss, bevor Gott wieder zu mir reden wird? Einer dieser Autoren erzählt auch eine Geschichte von Mutter Teresa, einer Frau, die ja auch in einer sehr engen Verbindung zu Gott gelebt hat. Und sie schreibt in einem ihrer Bücher, dass sie mal eine Zeit hatte, in der sie Gottes Reden nicht gehört hat, in der das für sie nicht so deutlich war. Und auch das gehört ja zu einem geistlichen Leben dazu. Und sie sagt dann, sie hat dann nach einiger Zeit, ist sie für sich selbst zu dem Ergebnis gekommen, dass sie einfach das Letzte, was Gott ihr gesagt hat, konsequent weiter tut und da dabei bleibt. Und als sie das getan hat, dann hat sie nach einiger Zeit auch wieder gespürt, dass es neues und frisches Reden Gottes in ihrem Leben gab. Und insofern ist das eine Frage, die dieses Thema auch immer so schwierig macht, dass wenn ich mich so ausstrecke und sage, wann höre ich denn endlich diese Stimme, wann habe ich denn den Traum, in dem Gott zu mir spricht, dass ich immer noch mal gucken und überlegen muss, wo ist das Reden Gottes in meinem Leben eigentlich schon da gewesen? Auch ganz einfach durch Dinge, die in der Bibel stehen. Und was muss ich verändern, um an der Stelle nicht nur ein Hörer zu sein, sondern jemand, der das auch tatsächlich umsetzt? Ja, ich bin gespannt, was Gott in diesen 4 Wochen vorhat mit uns, mit mir, mit euch. Ich lade euch ein, euch auf dieses Thema einzulassen, Gottes Stimme hören. Es gibt ja hier diese schönen Karten, die kann man nicht nur als Werbung benutzen, die kann man auch selbst mitnehmen, vielleicht irgendwo an die Pinnwand, an den Kühlschrank hängen und einfach nochmal im ganz normalen Leben bereit sein dafür, Gottes Stimme stärker als bisher zu hören. Wir machen nächste Woche mit diesem Thema weiter und ich will am Schluss sagen, wenn es etwas gibt, was ihr in diesem Thema erlebt in dieser Woche oder in der Vergangenheit erlebt habt, wir haben hier genug Raum und Zeit, auch nochmal eure ganz konkreten Erlebnisse auch für andere hörbar zu machen, weil viel Ermutigung nötig ist in diesem Thema. Und die größte Ermutigung ist manchmal die, wenn man sieht, ein anderer Mensch hat damit eine Erfahrung gemacht. Und es wäre schön, wenn wir uns daran gegenseitig teilhaben lassen. Ich lade euch dazu ein. Und ich denke, das Lobpreisteam hat vielleicht noch ein Lied für uns, mit dem wir das jetzt ausklingen lassen können. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr wisst, es gibt einen Punkt, es gibt ein Reden Gottes in meinem Leben, über das ich nochmal gemeinsam mit anderen sprechen möchte. Ihr könnt jetzt auch noch nach vorne kommen. Die Geschwister sind immer noch hier, die gerne bereit sind, mit euch zu beten. Vielleicht gibt es auch eine Frage, vor der du stehst, die tatsächlich schwierig ist und du suchst die Wegweisung und die Hilfe von Gott. Dann lass diese Zeit nicht vorbeigehen, ohne das hier nochmal auch im Gebet zum Ausdruck zu bringen und festzumachen. Amen.